So, schönen guten Abend, herzlich willkommen hier bei uns bei Google in Berlin zum vierten Google Talk. Wir haben diese Serie vor gut 2 Jahren zusammen mit dem DJV Berlin und dem Magazin Nitro ins Leben gerufen, um über Zukunftsfragen des Journalismus zu sprechen. Ich glaube, wir haben heute wieder ein ganz gutes Thema und ein tolles Panel. Ich muss leider mit einer etwas schlechten Nachricht beginnen. Vor 90 Minuten hat Julian Reichelt aus privaten Gründen absagen müssen. Es tut ihm sehr leid. Er grüßt Sie alle sehr herzlich. Er wird hoffentlich bei einer der nächsten Ausgaben dabei sein. Aber wir haben ein wirklich ausgezeichnetes Panel heute Abend, auf das ich mich sehr freue. Bettina, bitte.
Ja, auch im Namen des Medienmagazins Nitro herzlich willkommen. Das Titelthema unserer aktuellen Ausgabe ist auch Fake News. Insofern passt es ganz wunderbar. Ich wünsche Ihnen allen einen sehr angeregten Abend und vor allen Dingen gute Gespräche und ein sehr interessantes Panel.
Ja, und damit gleich rüber zu Melanie Stein. Schönen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit Ihnen diesen Google Talk gestalten zu können. Nach der Wahl von Präsident Trump, nach dem Brexit-Referendum, gab es ja schon so ein bisschen Unruhe unter Journalisten. Einige schlugen sich auf die Aktivistenseite, andere traten Parteien ein und wiederum andere widmeten sich intensiv dem Thema Fake News und Filterblase. Jetzt nach der Wahl in Frankreich hat man so ein bisschen das Gefühl, da gab es auch massiv Fake News. Aber irgendwie schienen die gar nicht so stark gewirkt zu haben. Oder etwa doch? Wir wollen uns heute so ein bisschen mit dem Thema befassen, unter welchen Umständen wirken Fake News? Und vor allem, sind die Redaktionen in Deutschland gut genug aufgestellt, um im Hinblick auf die Bundestagswahl dem auch entgegnen zu können? Ich freue mich sehr, heute ein besonders fachkundiges Publikum hier zu haben. Und deswegen sind Sie herzlich eingeladen, mitzutwittern unter dem Hashtag GTalkBerlin. Und unter diesem Hashtag finden Sie auch eine Umfrage. Es wäre ganz, ganz toll, wenn Sie daran teilnehmen. Wir wollen nämlich gerne von Ihnen wissen. Glauben Sie, dass die Redaktionen in Deutschland in Bezug auf die kommende Bundestagswahl gerüstet sind, gewappnet sind in Bezug auf Fake News? Wir fangen gleich an mit einer kleinen Vorstellungsrunde und werden dann so ungefähr 90 Minuten werden ein bisschen viel, 60 Minuten reden und danach können Sie Ihre Fragen loswerden. Wir beginnen jetzt mit der Vorstellung von Marcel Mettelieffen.
Krisenberichterstattung ist eine Herausforderung auf vielerlei Ebenen. Was es aber wohl an erster Stelle braucht, ist eine gehörige Portion Mut. Kaum jemand kann das besser beurteilen als Marcel Mettelieffen. Als freier Journalist und Fotograf ist er seit jungen Jahren unterwegs in Krisengebieten wie Palästina, Israel, Afghanistan, Irak und Syrien.
Die Wirklichkeit vor Ort ist dramatisch und katastrophal. Gleichzeitig haben westliche Medien den Aktivisten eine Plattform geschaffen, um diese Wirklichkeit zu transportieren. Es kommt immer mehr dazu, dass bestimmte Videos gefaked werden, dass Sachen übertrieben werden oder gar komplett inszeniert.
Mettelieffen ist in den letzten Jahren immer wieder nach Syrien gereist. Dabei entstand die Doku Die Kinder von Aleppo. Ein Film über den erschütternden Alltag von Kindern im syrischen Bürgerkrieg. Mettelieffen erhielt dafür 2015 den Grimme-Preis.
It's very difficult to understand how a family can take this huge decision of letting their children be in such a dangerous place, but sometimes you just don't have a choice.
Mit seiner neuen Flüchtlingsdoku Watani, My Homeland, war Mettelieffen für einen Oscar in der Kategorie Bester Dokumentarkurzfilm nominiert. Im Film begleitet er eine Familie auf der Flucht nach Deutschland. Hilft angesichts der heutigen Informationsflut eine persönliche Erzählung wie diese vielleicht mehr als eine sachliche Erklärung?
Herzlich willkommen, Herr Mettelieffen. Schön, dass Sie da sind. Wir wollen gleich noch mal genauer darauf eingehen, wie Sie mit Fake News und Propaganda umgehen, was Ihr Mitte, Ihre Sprache ist. Aber zuvor würde ich ganz gerne mal wissen, wie hat denn das Hollywood-Publikum, das US-Publikum auf den Film reagiert in Zeiten von Trump und in Zeiten des Travel-Bans?
Das hat mir insofern vor allem deswegen geholfen, weil ich es schwierig fand, meinen Film und alles drumherum so zu promoten. Und dadurch, dass bis kurz vor der, bei der Verleihung überhaupt nicht klar war, ob die Mutter in diesem Falle, weil das die einzige war, die ich mitnehmen konnte, die ein Visum hatte, ob sie überhaupt einreisen darf, habe ich gemerkt, wie brisant und wie, ja, wie zeitlich aktuell dieser Film dann plötzlich war. Und das hat mir insofern, es war sehr einfach, verschiedene Screenings zu organisieren. Die Menschen hatten ein Bedürfnis, vor allem auch diese Gegenbewegung, die vor allem in Kalifornien und in New York stattgefunden hat, die gesagt haben, all das, was gerade in unserem Land passiert, im Namen unserer Regierung, damit sind wir nicht einverstanden. Da wollen wir offen und sehr dezidiert gegen antreten und aussprechen. Und das hat, insofern war das zeitlich eine sehr günstig.
Der richtige Film zur richtigen Zeit. Genau. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Wir machen weiter mit Laura Himmelreich.
Laura Himmelreich serviert den Schock, und zwar als Chefredakteurin beim radikal subjektiven Magazin Weiß, dem deutschen Spin-off des US-Kultportals Weiß.com. Nach ihrem Studium der Politikwissenschaft sowie Wirtschafts- und Sozialgeschichte besuchte sie die Journalistenschule in Hamburg und schrieb als freie Journalistin unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, die Zeit, Spiegel Online und das Nachrichtenmagazin Stern. Ihr Porträt über FDP-Spitzenkandidat Rainer Brüderle wurde zum Aufschrei weit über ihre eigenen Zeilen hinaus. Nicht umsonst wurden ihre Reportagen für den Deutschen Reporterpreis nominiert und ihre Texte ausgezeichnet. Klar, denn Laura Himmelreich weiß, wie man Geschichten, Fakten und Wahrheiten veröffentlicht.
Wenn wir uns selber totlachen in der Redaktionskonferenz oder schockiert sind oder eine Viertelstunde über einen Artikel leidenschaftlich diskutieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es auch da draußen Leute erreicht und aufwühlt und berührt.
Herzlich willkommen, Frau Himmelreich. Sie wissen, wie man Geschichten erzählt, aber Sie sind auch selbst schon Gegenstand von Geschichten geworden. Inwiefern gab es, sind Sie dann persönlich mal mit Fake News in Berührung gekommen?
Also ich vermeide es mich intensiv, also wenn man mich mal einfach ab und zu googelt, man sich ja selbst, und ich vermeide es, da intensiv drauf zu gucken, weil da ist schon einiges, was echt schwierig ist. Ich weiß, auf meiner ersten Seite, da ist ein Eintrag, es gibt so ein Portal Wikimania. Da ist, glaube ich, der erste Satz in meinem Eintrag: Laura Himmelreich ist ein deutsches Weib ohne jegliche Qualifikation. Das ist jetzt subjektiv, kann man sagen, ob es fake ist oder nicht oder wahr ist oder nicht. Wo ich mal richtig, damals während dieser Aufschrei-Debatte, wo wirklich jemand absoluten Quatsch erzählt hat, das war der Prinz von Schaumburg-Lippe, der ist FDP-nah, und er hat damals auf seiner Facebook-Seite geschrieben, dass ich mich an einen FDP-Landtagsabgeordneten rangemacht hätte, also vor dieser Debatte. Ich hatte mich an den rangemacht und erst von dem abgelassen, als der mich angeschrien hätte auf einer öffentlichen Veranstaltung, er sei schwul. Ich erinnere mich an dieses, es gab in der Tat dieses Gespräch, und ich kann mit absoluter Sicherheit sagen, dass das nicht passiert ist und dass ich mich auch nicht mal an diesen Mann rangemacht habe. Es war ein Gespräch, das stattfand, aber das fand ich, als ich das dann erfahren habe, fand ich das schon ziemlich skurril und auch ein bisschen witzig.
Wie man mit derartigen Fake News umgeht, darüber reden wir dann gleich am besten noch. Machen wir aber erstmal weiter mit Georg Maskolo.
So standen da ein paar Dutzend Stasi-Offiziere.
Seine Karriere als TV-Journalist verzeichnete am 9. November 1989 einen Höhepunkt, als ihm mit einem Kamerateam sensationelle Aufnahmen am Grenzübergang der Bornholmer Straße gelangen. Fehler, Irrtümer, einseitige oder dumme Einschätzungen sind schlechter Journalismus und oft schwer erträglich. Gerade dann, wenn propagandistische Ansätze verfolgt werden. So Georg Maskolo. Damit diese Phänomene nicht mehr als Fake News verfolgt werden und nicht mehr ständig und überall Desinformation kursiert, will der ehemalige Chefredakteur vom Spiegel Ordnung in die Debatte bringen. Seit Februar 2014 leitet er den neu geschaffenen Rechercheverbund von NDR, WDR und der Süddeutsche Zeitung.
In Hamburg begrüße ich Georg Mascolo, den Leiter des Deutschen Rechercheverbundes.
Unter seiner Leitung wird nachgedacht und nachgegangen. IS, VW, Mossack Fonseca, NSA. Datenbanken werden angezapft, Drohnen in die Luft geschickt, Informanten befragt und Beweise veröffentlicht. Journalismus ist ein großartiges Instrument gegen Fake News, sagt er.
Herzlich willkommen, Herr Mascolo. Mit Ihrer Reportage ist Ihnen ein Dokument der Zeitgeschichte gelungen. Wie wurden denn Fake News zu DDR-Zeiten erstellt im Vergleich zur jetzigen Zeit? Und was hat das Ganze mit Gummihandschuhen und Blumentöpfen zu tun?
Es ist jedenfalls ein sehr viel mühsamerer Prozess gewesen. Und ich habe mich unlängst daran erinnert, weil als wir diese Diskussion über Fake News begonnen haben, habe ich mich gefragt, was sind eigentlich sinnvolle Analogien dazu? Wie vermeiden wir eine Inflation dieses Begriffes, den wir im Moment hier erleben? Und ich würde sagen, und ich glaube, dass Fake News am allerehesten mit dem zu vergleichen sind, was wir seit langer Zeit kennen, nämlich Desinformation, ein Absender, der weiß, dass eine Information falsch ist, also eine bewusste Lüge, kein Irrtum, keine Fehleinschätzung, die uns allen mal unterlaufen kann, sondern eine bewusst platzierte Lüge. Das halte ich für Fake News. Und hier in der ehemaligen DDR gab es für diese Dinge, wenn man so will, eine richtige Abteilung, hoch erfolgreich, die Abteilung Desinformation der Staatssicherheit, die nach sowjetischem Vorbild nichts anderes gemacht hat, so wie andere Geheimdienste auch, erfundene Geschichten in die Welt zu setzen, oft mit erstaunlicher Wirkung. Ich erinnere ein Beispiel, es gab ein Telefonat zwischen Biedenkopf und Helmut Kohl, das hatte die Staatssicherheit abgehört und dann hat die Stasi die Abschrift dieses Telefonats genommen und hat ein Formular erfunden, das von einem amerikanischen Geheimdienst stammt und hat irgendwie diesen Text da reingepackt und hat es, wenn ich mich richtig erinnere, damals an den Stern lanciert, der es irgendwie auch veröffentlicht hat und es gab irgendwie einen großen Aufschrei, weil alle gesagt haben, guck mal, die Amerikaner hören irgendwie westdeutsche Politiker ab. Nun muss man sagen, es war in der Zeit, als wir alle noch dachten, dass das nicht stattfindet. Heute wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, so eine Geschichte irgendwie unter die Leute zu bringen. Aber damals war, wenn man heute mit den Offizieren redet, die das damals gemacht haben, sagen die, Mensch, das ist sehr mühsam gewesen, Fake News in die Welt zu setzen. Man musste sich viel einfallen lassen. Man musste Journalisten, die damals klassisch die Gatekeeper waren, die musste man mühsam davon überzeugen und in die Irre führen, was da eigentlich ist. Und das ist heute zugegeben sehr viel einfacher.
Heute muss man nur einen Tweet schreiben.
Ja.
Teilweise. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Und wir machen weiter mit Sabine Frank.
Ist Medienkompetenz ein wichtigeres Unterrichtsfach als Geografie? Dürfen YouTube-Stars Wörter wie und sagen? Diesen Fragen widmet sich Sabine Frank.
Ich würde jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen und euch erklären.
Sie leitet seit Januar 2012 den Bereich Regulierung, Verbraucher und Jugendschutz bei Google Deutschland und initiiert Kampagnen wie die Google Impact Challenge für Vereine und gemeinnützige Organisationen.
Gesucht werden eure Ideen.
Für die Aktion Hashtag nicht egal arbeitete sie mit Deutschlands bekanntesten YouTubern zusammen.
Wir sind die Generation Internet.
Ich finde, Beleidigungen sind sehr häufig geworden.
Es wird sehr viel gehatet im Netz.
Gegen Homos, den Ausländer.
Darf Hass uns eigentlich egal sein? In keinem Fall.
Diese Grenze darf niemals überschritten werden.
Wenn ihr also irgendwo auf Hass stoßt, dann könnt ihr doch einfach euer eigenes Statement setzen.
Nicht egal.
Wenn euch Hass im Netz nicht egal ist, dann zeigt uns das gerne mit dem Hashtag nicht egal.
Bevor die Expertin der Prävention bei Google gelandet ist, war sie für mehr als 10 Jahre Geschäftsführerin vom Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia Diensteanbieter e.V. und engagiert bei ClickSafe und dem Zentrum für Kinderschutz im Internet. Sabine Frank macht dabei Regeln mit Köpfen und erklärt die Suche nach Informationen und Toleranz.
Je nachdem, wo wir suchen und da regiert und überwiegt die Meinungsfreiheit. Ich glaube, das müssen wir als Gesellschaft leider aushalten.
Herzlich willkommen. Frau Frank, Sie setzen sich unter anderem dafür ein, dass Medienkompetenz auch an Schulen gelehrt wird. Passiert das schon ausreichend oder könnten hier auch Journalisten noch mehr eintreten, indem sie zum Beispiel ihre Arbeit transparent machen und auch Medienkompetenz lernen?
Also ich glaube, Medienkompetenz ist ja letztlich was, was wir als oder ich, als ich zur Schule gegangen bin, schon gelernt habe. Das ist nämlich sowas wie Quellenrecherche und Analyse, zu verstehen, was sind wahre Inhalte und was nicht. Und sozusagen die einzige Quelle ist nicht die richtige. Insofern gibt es eine Medienkompetenz, die eine sehr lange Tradition hat und auch sehr lange Tradition im Unterricht hat. Digitale Medienkompetenz dagegen nicht. Und da, glaube ich, müssen wir auch beklagen, dass wir sehr viel Sonntagsreden hören, wo immer wieder gefordert wird, mehr Medienkompetenz in die Schulen, mehr Medienkompetenz ins Leben. Aber die Realitäten sehen anders aus. Es ist in einzelnen Bundesländern besser, aber im Schnitt, glaube ich, müssen wir sagen, dass wir in Deutschland da noch Entwicklungsland sind und dass wir sehr viel tun müssen. Weil das Thema Fake News zum Beispiel, ich mag den Begriff offen gestanden nicht. Ich glaube, dass der Begriff uns schon abhält, genau hinzugucken. Sie haben beschrieben, was Phänomene von Fake News sind. Und um Antworten und Lösungen jeweils zu haben, glaube ich, müssen wir uns sehr gezielt die Phänomene angucken und sehr unterschiedlich darauf auch reagieren. Und das ist für mich auch der Bereich der Medienkompetenz, der sehr zentral dort eine Rolle spielen muss und auch kann.
Vielen Dank. Danke für den ersten Einblick und wir schauen jetzt einmal auf unsere Umfrage. Danke für die rege Beteiligung. Wir haben Sie eben gefragt, ob denn die Redaktionen in Deutschland für den Umgang mit Fake News gewappnet sind. Und da sagen 24% ja, 29% sagen mittelmäßig und 47% sagen nein. Also schon die überwiegende Mehrheit. Es wurde jetzt schon ein bisschen angedeutet, dieser Begriff Fake News wird zu Recht oft kritisiert. Er ist sehr pauschal, er wurde von Trump etabliert, um etablierte Medien zu diskreditieren. Auf vielen Panels wird ja auch diskutiert, das würde ich gerne für heute vermeiden. Wir werden versuchen, differenzierte Sprache zu verwenden. Dennoch werden wir den Begriff verwenden und vielleicht können wir aber uns kurz mal einigen, was wir denn überhaupt unter Fake News verstehen. Und zwar gibt es hier zum Beispiel den Artikel, Martin Schulz, geschrieben mit C, hat als Buchhändler unter der Ladentheke den Koran verkauft. Schreibt die Titanic. Wer sagt, das ist Fake News? Niemand, ist Satire. Dann habe ich entdeckt einen Artikel von Prima Freizeit. Es ist zum Weinen, Helmut Kohl lebendig eingemauert. Und damit ist gemeint, dass es einen Sichtschutz um sein Haus gibt und es geht vornehmlich um seine Beziehung zu seiner Frau. Ist das Fake News?
Ja.
Da gehen die Meinungen schon etwas auseinander, aber die Mehrheit sagt nein. Und dann einer der am häufigsten geteilten Posts auf Facebook war dieser im vergangenen Jahr. Bald Hundeverbot in Deutschland wegen Muslime, geteilt vom Pro-Deutschland-Blog. Wer sagt, das ist Fake News? Okay, ich würde mal sagen, es zögern einige, aber es ist zumindest mal die Mehrheit. Ich würde es ganz gerne heute mit der Definition von dem Medienwissenschaftler Stefan Weichert halten, der sagt, Fake News sind wissentlich gefälschte oder erfundene Nachrichten, mit denen die Öffentlichkeit für politische oder kommerzielle Ziele manipuliert werden soll. Hier geht es ganz offensichtlich um ein politisches Ziel. Ja. Sie haben gerade gesagt, dass wir eigentlich nicht so wirklich gewappnet sind für die Bundestagswahl. Ich habe alle Panel-Teilnehmer im Vorfeld darum gebeten, mir mal Ihre Einschätzung zur Wirkung von Fake News mitzuteilen. Frau Himmelreich, Sie haben gesagt, dass die Debatte um Fake News eigentlich übertrieben ist, dass es nur eine geringe Anzahl von Menschen gibt, die letztendlich sich davon angesprochen fühlen. Sagen Sie also, wir sind gewappnet für die Bundestagswahl oder müssen wir doch noch was tun?
Ich wüsste gar nicht, vor was wir uns jetzt unbedingt wappnen müssen. Also es ist jetzt nicht so, dass Journalisten in der Redaktion sitzen, so einen Scheiß lesen und dann alle ausflippen. Oh mein Gott, das stimmt, wir müssen jetzt alle losrennen in die eine Richtung und das nachrecherchieren. Das ist ja Quatsch. Also ja, es gibt einen sich radikalisierenden Teil der Bevölkerung. In Studien wird von, also die schwanken immer so ein bisschen die Einschätzung, aber so um die 15% gesprochen, die nicht mehr empfänglich sind für etablierte Medien, die sich informieren, vor allen Dingen über solchen rechtspopulistischen Blogs und Zeitschriften und Portalen. Und die sind ein Problem, die erreicht man nicht mehr, die sind abgekapselt, die leben in ihrer eigenen Blase. Damit müssen wir uns auseinandersetzen mit dieser Schicht der Bevölkerung, aber es ist einfach, dann gibt es halt noch 85 und da mag es ein paar geben, die dann schreien, unter diesen 85%, die dann schreien Fake News, weil was nicht ihrer eigenen Meinung entspricht, die aber dennoch noch etablierte Medien und vor allen Dingen auch immer noch öffentlich-rechtliches Fernsehen, Hörfunk konsumieren. Und es ist nicht so, dass die abgekapselt leben. Und ich glaube, dass der erhebliche Teil der Bevölkerung durchaus auseinanderhalten kann, wann es mal ein Fehler passiert, ein Medium, und was ist jetzt eine bewusste Lüge. Okay. Und aus meiner Sicht sind diese bunten Blätter und dieses, was Sie da gesagt haben mit Helmut Kohl, das ist eine schon länger da gewesen, existierende Form von Fake News, aber da ist exakt das, da wird ein Eindruck suggeriert, der nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat, um kommerzielles Interesse zu verfolgen.
Mhm. Okay. Herr Maskelow, Sie haben gesagt, dass Fake News in der Geschichte zum Teil verheerende Auswirkungen hatten und sagen aber, dass alles in allem Gesellschaften mit ihnen ganz gut fertig werden. Wenn wir uns jetzt die Zeit vor Trump anschauen in den USA und auch jetzt, die Washington Post hat das mal ausgewertet, nach 100 Tagen Trump hatten wir 492 falsche Aussagen von dem Präsidenten, sagen Sie dann, die Gesellschaft und vielleicht auch die Journalisten können das gerade ganz gut handeln. Wie ist Ihre Einschätzung?
Ich sage, wir sind mittendrin in einer großen und bedeutsamen Debatte, wo es nicht nur um die Frage geht, wie sich unser aller Zusammenleben und demokratisches Zusammenspiel, sondern auch Journalismus entwickeln wird. Und ich könnte Ihnen heute Abend nicht sagen, wie es eigentlich ausgehen wird. Was ich allerdings an der Debatte mag, ist, dass wir sie jetzt mal beginnen zu führen. Wir sind ja heute bei Google zu Gast. Das beinhaltet für mich beispielsweise ganz ausdrücklich auch die großen Plattformen, von denen ich glaube, dass sie eine sehr lange Zeit, Facebook sehr viel länger als Google, um die Wahrheit zu sagen, gebraucht haben, um festzustellen, dass man keine Revolution ausrufen kann und sagen kann, wir wollen irgendwie die Welt verändern, ohne dass man eine gewisse Verantwortung dafür hat, wie dann die neue Welt eigentlich aussieht. Deswegen begrüße ich das. Es ist eine ganz andere Bereitschaft bei den großen Plattformen heute gibt, darüber nachzudenken, welche Verantwortung haben sie eigentlich für das, was auf ihren Plattformen verbreitet wird. Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass sowas besser in den Händen von Menschen als von Algorithmen aufgehoben ist. Aber vielleicht werde ich da auch noch mal vom Gegenteil überzeugt. Das, was Sie heute Abend diskutieren, ist ja, wenn Sie so wollen, ein Ausschnitt aus all dem, nämlich nachdem wir in den USA erlebt haben, dass es jedenfalls nach Aussage der amerikanischen Geheimdienste einen gezielten Angriff auf den demokratischen Prozess in den USA gegeben haben soll, der dann angeblich auch noch erfolgreich gewesen ist und uns den Präsidenten Trump beschert hat, dass es seitdem eine ganz andere Sensibilität gibt, ob das, was wir auch in der Vergangenheit schon erlebt haben, wenn Sie so wollen, das Verbreiten von Fake News, von Desinformation, um politische Prozesse zu beeinflussen, was etwas Uraltes ist. Also sagen wir mal, jeder Geheimdienst, jeder Militär kann Ihnen erzählen, dass bisweilen das Verbreiten der richtigen Geschichte so wichtig ist wie die Frage, ob Sie eine Schlacht gewonnen haben oder nicht. Das erleben wir heute unter neuen technischen Bedingungen. Und ich glaube, dass wir nach dieser amerikanischen Geschichte alle aufgewacht sind. Und das hat man sehr gut, wie ich fand, sehen können an der sehr besonnenen Reaktion in Frankreich auf die Ereignisse. So, also bevor ich jetzt das Ende der Welt ausrufen würde, wozu Journalisten ja bisweilen irgendwie eine gewisse Tendenz haben, würde ich sagen, schauen wir mal. Das ist eine interessante Diskussion, ein interessanter Prozess, in dem wir sind. Wenn ich mir, um das noch zu sagen, Fake News angucke, dann hat das für mich so die unterschiedlichsten Formen. Es gibt solche, die mir anfangen, richtig Angst zu machen. So wie neulich dieser kleine Twitter-Krieg zwischen Pakistan und Israel mit der erfundenen Geschichte, wo Israel angeblich gesagt hat, wenn die Pakistanis Truppen nach Syrien schicken würden, dann würden die Israelis darüber nachdenken, ob ein Nuklearschlag eigentlich die richtige Konsequenz ist. Und sofort ist der pakistanische Verteidigungsminister auf der Zinne und sagt, wir sind übrigens auch Nuklearmacht. Aber die Geschichte ist erfunden. Und das irritiert mich schon sehr, wenn selbst auf staatlicher Ebene ganz offensichtlich bisweilen irgendwie nicht ein zweites Mal hingeschaut wird. Also wir sehen, es gibt Fake News, die sind richtig harmlos und es gibt welche, die können irgendwie richtig gefährlich werden. Mhm. Für uns als Berufsstand der Journalisten, letzter Gedanke, gibt es solche Fake News, für die ich mich zunehmend schäme. Und das ist, wenn wir, und das passiert ja inzwischen, hat man das Gefühl, fast täglich, wir in die Irre geführt werden und durch einfachste, nicht mal mehr einfachste Überprüfungen stattfinden, auch in großen Portalen, sondern Geschichten werden verbreitet. So wie neulich die Nummer, dass sich angeblich Bruder und Schwester ganz zufällig in einer Fertilitätsklinik in Amerika sozusagen wiedersehen. Und das Ganze wird nur durch einen DNA-Test irgendwie bekannt. Und die Geschichte stammt irgendwie vom Mississippi Herald und wird von vielen verbreitet. Aber es guckt überhaupt niemand mehr nach, dass es eine Zeitung namens Mississippi Herald überhaupt nicht gibt. Oder die CDU-Ortsvorsitzende, die neulich die Kanzlerin aufgefordert haben soll, Rüstungsgeschäfte in Zukunft sehr stark zu reduzieren. Und ich glaube, sie sollte die Ortsvorsitzende von Schwenke sein. Und selbst AP verbreitete diese Meldung. Aber es gibt gar kein Schwenke in Deutschland. Und das sind Dinge, da habe ich eine echte Sorge, weil wie erklären wir Journalisten eigentlich, dass es für uns einen sauberen handwerklichen Standard gibt? Dass das, was wir machen, sich eben von dem unterscheidet, was da draußen unterwegs ist, wenn wir ganz offensichtlich nicht mal mehr sauberste, einfachste Überprüfungsmechanismen haben, wo wir einmal gucken, ob Orte, die genannt werden und Personen, die auftreten oder Zeitungen, die als Quellen genannt werden, gar nicht existieren. Da sage ich, das ist richtig gefährlich für uns als Journalisten. Das dürfen wir so nicht weitertreiben, diese irrsinnige Geschwindigkeit, in der das Geschäft da mittlerweile vorangetrieben wird, von der glaube ich, dass sie richtig schädlich und gefährlich für unseren Berufsstand sein kann.
Mhm. Wir plädieren also für Entschleunigung und sagen auch, wir haben eigentlich jetzt umso mehr eine Verantwortung. Und Sie sprachen auch gerade die Verantwortung der Plattformen an. Und sind wir ganz froh, dass Sabine Frank heute hier ist. Was macht denn Google? Also ich habe mich mal informiert, pro Minute gibt es 400 Stunden Material auf YouTube, wird hochgeladen. Das können wir als Journalisten ja gar nicht alles bearbeiten und einordnen. Was passiert konkret bei Google und bei YouTube? Wie gehen Sie mit Fake News um?
Sehr unterschiedlich auf den unterschiedlichen Plattformen natürlich. Ne? Ich glaube, für die Frage, wie nutzen Journalisten die Plattform, ist die Google-Suche und Google News, glaube ich, sehr viel wichtiger als Rechercheinstrument auch, um genau das, was Sie ansprachen, zu gucken. Gibt es die Geschichte ein zweites Mal? Was ist die Quelle? Kann das denn überhaupt sein, was wir hier weiter verbreiten? Das wird ja sehr viel von Ihnen, ich bin gar nicht Journalistin, ich bin Juristin, aber sehr viel genutzt. Und da haben wir auch eine Initiative mit Partnern gestartet. Fact-Checking ist das. Und ich glaube, das ist sehr wichtig bei klaren Inhalten, um nochmal zu gucken, was sind die Hintergründe dazu. Da gibt es eine Kooperation mit dem Korrektiv zum Beispiel. Das haben wir eingebunden bei Google News und auf der Suche auf dem News-Bereich. Das sind Maßnahmen, die wir ergreifen können, wo wir natürlich sagen, ist unsere Verantwortung, auch dazu beizutragen, für mehr Transparenz zu sorgen. Bei der Suche muss man allerdings auch sagen, da zeigen wir letztlich nur das, was andere dargestellt haben. Da sind wir nicht die Plattform, sondern da geben wir nur das wieder, was woanders publiziert wurde. Weil Sie YouTube angesprochen haben, da ist die Situation eine andere, da sind wir Host-Provider. Das heißt, da bieten wir eine Plattform, wo Menschen sagen, wir sozusagen laden unsere Inhalte dort runter. Und da haben wir ein sehr klares System auch, dass wir sagen, bestimmte Inhalte erlauben wir nicht, Desinformationen erlauben wir nicht, wir erlauben keine sozusagen Verunglimpfungen von Leuten, Teil dessen, was wir als Fake News...
Wie konkret überprüfen Sie das?
Wir kriegen am Tag 200.000 Hinweise von Nutzern und aufgrund dieser Hinweise überprüfen wir dann die Inhalte und gucken, entspricht es entweder unseren sogenannten Community-Standards oder es gibt die Möglichkeit, wenn Leute sagen, na, wir würden gerne, dass ihr zusätzlich noch überprüft oder alternativ überprüft, ob das nicht gegen deutsches Recht verstößt. Das ist ja was Plattformen häufiger mal vorgeworfen wird, dass sie sich nicht dem nationalen Recht unterwerfen. Das tun wir explizit. Wir gucken also auch nach, wenn Sie sagen, Mensch, das glauben wir, verstößt gegen Volksverhetzung in Deutschland, wird genau das überprüft und wird der Inhalt denn runtergenommen. Mhm. Das ist eine Verantwortung, die wir tragen, die ist auch sehr klar. Die gibt es im Übrigen auch schon sehr lange, ist festgelegt in der E-Commerce-Richtlinie oder im Telemediengesetz in Deutschland und dem kommen wir selbstverständlich nach. Mhm. Wie Sie aber richtig sagen, diese 400 Stunden neues Videomaterial, ist ja nicht einfach nur Videomaterial, sondern jede Minute kommt 400 Stunden neues Videomaterial hinzu, ist für uns auch völlig unmöglich, was manchmal ja auch gefordert wird, vorher zu sichten, um dann einzustellen. Das ist nicht möglich. Wenn das tatsächlich umgesetzt würde, so eine Forderung, würde man diese Plattform zerstören in der heutigen Form. Was auch dazu führen würde, dass natürlich Nachrichten nicht mehr überprüft werden können. Wir leben in Deutschland ja zum Teil auch sozusagen in einer Blase von dessen, wie Informationen geteilt werden kann. Ich glaube, Sie haben es vorhin geschildert, in anderen Regionen der Welt ist es ja ganz anders. Da sind wir sehr viel mehr angewiesen auf sozusagen natürlich nicht professionellen Journalisten, sondern das, was die Leute vor Ort gerade erleben, filmen, einstellen. Aber das ist natürlich sehr wichtig, um das einzuordnen, was in der Welt passiert. Und dazu bietet YouTube unter anderem eine Plattform, um genau das zu ermöglichen. Mhm. Und das ist uns auch wichtig.
Wie hoch sind denn da die Hürden? Denn also Sie können sich alle mal den Spaß machen und Fake News bei YouTube suchen. Und Sie werden ganz viele Videos finden, die Ihnen erklären, warum die Mainstream-Medien fake sind. Und Richard Gutjahr erzählte gerade auf der Republika, er ist, ich nenne es mal, Opfer von Verschwörungstheorien geworden. Er war zufällig in Nizza und in München, als Anschläge passiert sind. Und er hat sich sehr dafür eingesetzt, dass Inhalte über ihn verschwinden und war da wenig erfolgreich. Hat so ein Konzern denn überhaupt ein Interesse, dass das Material verschwindet?
Wir haben ein hohes Interesse daran, dass Inhalte verschwinden, die entweder gegen nationales Recht verstoßen oder gegen Community Standards verstoßen. Es gibt aber auch Grauzonen, wo es sehr schwierig ist, wo schwierig ist für eine Plattform nachzuprüfen, sind die Inhalte echt oder nicht echt. Und da sehen wir uns auch nicht in der Rolle der Richter, sondern da denken wir, dass es andere Institutionen geben muss. Wenn klar ist, dass strafrechtsrelevante Inhalte da sind, können das Gerichte zum Beispiel sein oder sollten in Deutschland das Gerichte sein, die das final entscheiden. Aber nicht eine Plattform. Dass es manchmal Fälle gibt, wo man sich wünschen würde, dass sozusagen Inhalte anders behandelt werden würden, das ist unbestritten. Also wir sprachen ja schon über die Menge der Inhalte, mit denen wir zu tun haben. Da passieren auch Fehler, das ist völlig klar. Ich kann den Einzelfall hier gar nicht kommentieren, das werden Sie mir ja nachsehen.
Klar, auf die Vorschläge der Regierung kommen wir später noch zu sprechen, aber zunächst einmal zu Ihnen, Herr Mette-Siefen. Sie haben gesagt, das beste Mittel gegen Fake News sind berührende Geschichten, Fakten allein zählen nicht. Nun haben Sie zum einen eine Familie auf ihrem Weg von Aleppo nach Deutschland begleitet, aber nicht nur die Geflüchteten begleitet, sondern auch glühende Assad-Anhänger beispielsweise dokumentiert. Was haben Sie persönlich bei Ihrer Arbeit gelernt über Propaganda und was kann dagegen wirken?
Das sind jetzt zwei verschiedene Fragen. Insofern, was ich in Syrien sehr, sehr schnell merken musste, ist, dass sowohl Syrien dann zusammenfiel mit den neuen sozialen Medien und der Kraft und der Dynamik, die sich entfaltet hat, wenn es darum geht, jeder hat ein Handy in der Hand und gibt und sendet eine politische Nachricht nach draußen hin. Etwas, was ungefiltert ist, was redaktionell nicht kontrolliert werden kann, werden soll. Es kann zu Volksumstürzen kommen und das, der arabische Frühling hat so angefangen und wir haben das in Ägypten gesehen, wie das begann und wie das so rüberschwappt. Insofern, in so einem Spannungsfeld, wo es plötzlich letztendlich ja eigentlich überhaupt gar keinen Bedarf gab an Journalisten, die in so ein Land reinfahren, um mit Bildern rauszukommen, weil es ja genug Bilder gab. In dem Moment habe ich erst angefangen zu filmen. Insofern musste ich für mich auch erstmal klar machen, was ist meine Aufgabe hier. Wenn meine Aufgabe nur darin besteht, sozusagen Filmmaterial rauszuholen, weil ich nicht involviert bin, dann versuche ich, so gut es geht, auch nicht involviert zu bleiben, was gerade im Fall Syrien immens schwierig war. Und insofern, ich beschreibe das mal so ein bisschen sozusagen von meiner Sicht und Arbeit vor Ort, etwas, was definitiv komplizierter ist, als in Deutschland journalistisch zu arbeiten. Aber in diesem Spannungsfeld musste ich, glaube ich, einfach merken, ich muss mich reduzieren. Ich mache keine politische Analyse. Ich versuche erst einmal, eine komplizierte Thematik runterzubrechen auf eine emotionale Ebene. Ich habe zum Beispiel im Fall von diesem Film Watsani eine Familie begleitet und versucht zu erklären, was es bedeutet, wenn man plötzlich in einer Stadt ist, wo man die Sicherheit seiner Kinder nicht garantieren kann, diese schwierige Entscheidung treffen muss, ich verlasse das Land und versuche in Deutschland eine neue Heimat aufzubauen. Und diese emotionale Reise habe ich versucht zu beschreiben. Etwas, was mir hoffentlich dahingehend gelungen ist, dass Leute, die vielleicht sehr abstrakt und diese Omnipräsenz der Flüchtlingsthematik mit diesem Film erst einmal dazu führte, dass ich sagte, manchmal, das hätte letztendlich ja auch mein Nachbar, mein Verwandter oder selbst ich sein können. Und diesen Moment, Lebenswirklichkeiten emotional spürbar, erfahrbar zu machen, das ist, glaube ich, die Kraft und das Besondere an einem Dokumentarfilm. Insofern auch das, was ich versuche und wo ich mich ganz bewusst von dem unterscheiden will, was eine politische Analyse macht. Und vor allem, wenn ich vor Ort bin, wo es so verschiedene Realitäten gibt, wo es so viele verschiedene Wahrheiten gibt, wo ich glaube, im Fall, was wir jetzt gerade mit der Diskussion um Lüders gesehen haben, wo selbst die Experten, die nichts anderes tun, als sich jeden Tag mit dem Thema auseinanderzusetzen und sämtlich verschiedene Quellen nutzen können, selbst die sind verhärtete Fronten, es sind verschiedene Universen, die dort versuchen, einen nicht mehr bestehenden Dialog irgendwie wieder aufrecht zu halten. Das spiegelt sich auch in der Gesellschaft wieder, nicht nur im Fall Syrien, sondern letztendlich fast in jeder einzelnen Thematik. Es gibt verschiedene Realitäten, habe ich so das Gefühl. Und ich glaube, wir haben vorhin gesprochen, kommen wir damit klar, sind wir gewappnet in einer Zeit, wo es ein Überangebot gibt von Informationen, mit denen irgendwie klarzukommen, sie einzuordnen, sie zu strukturieren. Ich habe das Gefühl, und da sprachen Sie gerade die Logarithmen ein, Social Media hat eine gewisse Dynamik kreiert, die letztendlich eine sich selbst ernährende Radikalisierung auch manchmal entstehen lassen kann, weil ich meistens nur das lese, womit ich einverstanden bin. Das ist vielleicht in bestimmten Fällen, wenn man einigermaßen politisch korrekt oder whatever denkt, vielleicht gar nicht mal so schlecht. Sollte man aber dann schlimme Gedanken haben, werden auch die radikalisiert und erfahren eine Dynamik. All das sind, glaube ich, jetzt für uns als Journalisten eine sehr neue Art und Weise, mit unserer Arbeit umgehen zu können und zu lernen. Insofern finde ich das, ähnlich wie Sie das gerade beschrieben haben, gesagt haben, gut, dass wir darüber so intensiv und verantwortungsvoll versuchen zu reden.
Es gab dazu eine ganz spannende Analyse von der SZ. Und zwar hat man gesehen, dass es diese Filterblasen eigentlich nicht so wirklich im breiten politischen Spektrum gibt, sondern nur auf der Seite der AfD. Also da gibt es wirklich, die sind so ein bisschen abgekapselt, aber der Rest durchmischt sich schon sehr. Okay. Dennoch die Frage, Herr Maskolo, Sie hatten vorhin Frankreich angesprochen und das, was ich ganz spannend fand, auch ein Projekt, das von Google mitfinanziert war, war Crosscheck. Dort haben sich etwa 30 Medien zusammengeschlossen und über Slack ausgetauscht und sich auf Fake News fokussiert und geschaut, dass man Dinge widerlegt und richtig stellt. Es gibt bei der First Draft Coalition nur ein paar deutsche Medien, die dabei sind. Frau Himmelreich, können Sie sich das auch für Deutschland vorstellen oder haben wir das nicht nötig, so eine Zusammenarbeit sämtlicher Redaktionen?
Prinzipiell schon. Also warum nicht? Schaden tut sicher nicht. Einfach um allein einen Überblick zu bekommen, was gibt es da draußen, was nicht, was beschäftigt Leute, zu denen wir vielleicht gar keinen Zugang mehr haben, die uns nicht mehr lesen oder wahrnehmen würden. Ich glaube aber auch, dass es nicht unbedingt notwendig ist, dann jede Fake News mit Riesentamtam richtig zu stellen. Man kann den Mist sich auch versenden lassen. Also ich glaube, man darf dem auch nicht zu viel Aufmerksamkeit geben. Natürlich in dem Moment, in dem was 1 Million mal geteilt wird, dann sollte man sich dem mal widmen. Aber würde man jeden Mist, der im Internet ist, richtigstellen wollen, dann hätten wir ja nichts anderes mehr zu tun. Und unsere Aufgabe ist es ja, die Welt da draußen zu beschreiben und nicht die Welt im Netz. Mhm.
Ich glaube, dass man einmal daran erinnern muss, dass wir glücklicherweise, was das angeht, keine amerikanischen Verhältnisse haben, sondern davon dann doch ziemlich weit entfernt sind. Wenn man sich in Amerika anschaut, dann beginnt diese Radikalisierung und Polarisierung zunächst bei den konservativen Radio-Talkshows und schwappt dann irgendwann ins Fernsehen. So, Sie alle kennen irgendwie Fox News, über die Barack Obama mal den schönen Satz gesagt hat, wenn ich die immer gucken würde, würde ich mich auch nicht wählen. So, weil das eine Form von Journalismus ist, wenn man es so nennen will, den ich in der Tat für gefährlich halte, weil er etwas schafft, was es dann für uns alle sehr schwer macht. Nämlich nicht, dass wir uns einigermaßen darauf verständigen, was sind eigentlich die Fakten, was sind die Tatsachen, wie schauen wir auf die Welt, worüber streiten wir, was sind die Grundlage unserer aller Entscheidungen. Und dann kommen wir zu unterschiedlichen Ergebnissen. Aber wir wissen zumindest, was die zugrunde liegenden Fakten sind. Da haben wir es mit einer Form von Journalismus zu tun, dass die Menschen sich im Grunde auch gar nicht darauf einigen könnten, wie die Welt eigentlich aussieht, weil sie völlig unterschiedlich beschrieben wird. Das ist der Punkt, an dem ich auch glaube, dass es richtiggehend gefährlich wird. Brauchen wir jetzt hier in Deutschland große Kommandos, die sich auf die Suche nach Fake News machen? Es gibt ja eine ganze Reihe von neuen Formaten in dem Bereich. Ich mag die allermeisten davon auch. Man sieht an vielen Stellen, auch bei großen Online-Portalen, sagen wir mal, eine größere Zurückhaltung, eine größere Bereitschaft, auch gemachte Fehler einzuräumen und sie hinterher zu korrigieren. Etwas, was in der Vergangenheit irgendwie leider nicht sonderlich verbreitet war. Und weil wir heute bei Google sind, sage ich, ich glaube, es gibt eine ganz besondere Verantwortung der Plattformbetreiber. Ich sehe allerdings mit großem Interesse, dass seit der Wahl von Trump man Positionen aus dem Silicon Valley hört, die ich früher so nie gehört habe. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass sich wahrscheinlich nirgendwo in Amerika die Leute so über die Wahl von Trump erschrocken haben wie im Silicon Valley. Und die Frage, ob der eine oder andere unwissentlich vielleicht stiller Komplize gewesen ist, die Betreiber irgendwie außerordentlich irgendwie umtreibt. Und natürlich ist es so, wir kennen alle die Geschichte dieser Teenager in Mazedonien, die irgendwann erfundene Pro-Trump-Geschichten machen. Und als man zu ihnen hingefahren ist und sie haben erzählt, warum ist das eigentlich so, haben sie gesagt, weil man damit einfach das beste Geschäft machen konnte, weil sich das am besten geklickt hat, weil damit ein Geschäftsmodell zu generieren war. Das sind, glaube ich, schon Fragen, die sich die Betreiber auch stellen müssen. Ist es tatsächlich so schwer, Zeitungen aus dem Netz verschwinden zu lassen, die es eigentlich gar nicht gibt und ihre Nachrichten, die deshalb irgendwie nicht zutreffend sein können? Erfundene Geschichten wie die der mazedonischen Teenager. Ich glaube, wir alle fangen an, irgendwie dieses Phänomen zu verstehen. Und wir alle versuchen irgendwie nach Wegen, wie man damit umgehen kann, weil wir, glaube ich, in einem einig sind. Da sind ein paar Dinge unterwegs, die uns alle irgendwie außerordentlich besorgen und die wir so, wie sie sind, nicht weiter sehen wollen.
Mhm. Frau Himmelreich, Sie haben vorhin schon Ihre Kritik geäußert, ob das Netz tatsächlich so eine große Rolle spielt bei dem Ganzen. Und es sind in den USA ungefähr so 14%, die hauptsächlich ihre Nachrichten aus dem Internet von Twitter und Facebook beziehen. Herr Maskolo, war es vielleicht tatsächlich Fox News und gar nicht wirklich die ganzen Falschmeldungen im Internet, die in den USA letztendlich zu dem entsprechenden Ergebnis geführt haben, die aber beispielsweise in Frankreich, da hat man ja das Gefühl, dass die Fake News nicht so einen großen Impact hatten. Oder war das dann Crosscheck und war das die Arbeit der Journalisten? Also das ist ja so die große Frage.
Also auch darauf gibt es, glaube ich, nicht eine Antwort. Unsere amerikanischen Kollegen streiten ja bis heute, und zwar mit großer Leidenschaft, über zwei Fragen. Erstens, haben sie eigentlich den E-Mails von Hillary Clinton möglicherweise zu viel Gewicht beigemessen? Zweitens, haben sie sich auf eine Art und Weise instrumentalisieren lassen angesichts der trüben Quelle, die falsch gewesen wäre? Deswegen, glaube ich, wäre auch in Amerika sehr interessant zu sehen, was eigentlich passieren würde, wenn sich eine solche Geschichte wiederholen würde. Die Geschichte in Frankreich hatte sicher zu tun mit einem ganz besonderen Gesetz, das Medien und Politik eine Schweigepflicht auferlegt, unmittelbar vor den Wahlen. Es kam zeitlich sehr kurz. Ich finde übrigens interessant, dass wir bis heute nicht genau wissen, was in diesem Material eigentlich drin gewesen ist. Ich habe auch danach nicht mehr wahnsinnig viel darüber gelesen, auch nicht über die angeblich gefälschten Bestände, die dabei gewesen sind. Das würde ich schon gerne auf Sicht irgendwie nochmal wissen wollen. Aber das französische Beispiel ist sicher, wenn man einen Strich drunter macht, ein gutes Beispiel dafür, dass wir irgendwie dazulernen. Und wenn wir bei dazulernen sind, dann hat das natürlich auch eine ganze Menge mit all denjenigen zu tun, die hier irgendwie sitzen und solche Nachrichten konsumieren. Es gibt ja auch überaus unterhaltsame Fake News, muss man ja irgendwie auch zugeben. Wo ich sagen würde, im Moment lässt die Wirklichkeit an Spannung eigentlich irgendwie nicht zu wünschen übrig. Aber deswegen, glaube ich, gibt es in all dem natürlich irgendwie auch eine Verantwortung, und so will, des Publikums irgendwie selbst. Das ist so, jeder, der, das würde ich nach wie vor behaupten, der wissen will, was sich zugetragen hat, findet heute wahrscheinlich bessere Möglichkeiten denn je, dem nachzugehen, wenn er es irgendwie tatsächlich wollte. Ich glaube, wenn jemand einen offenen Verstand hatte, dann musste er und konnte er im Ernst nicht glauben, dass Obama als Muslim geboren ist, den islamischen Staat gegründet hat. Oder wie Donald Trump behauptet hat, einer seiner Gegenkandidaten bei der republikanischen Vorwahl, dessen Vater irgendwie in den Mord an John F. Kennedy irgendwie verwickelt gewesen ist. Also brauchen Sie jetzt im Ernst irgendwie eine große Fake-News-Analyse oder eine Zusammenarbeit mit wem auch immer, um das als das zu erkennen, was es ist? Ich glaube irgendwie nicht. Und wenn wir darüber reden, wie gehen wir mit diesem Phänomen um, dann glaube ich, gibt es in all dem natürlich auch eine Verantwortung von all denjenigen, irgendwie die Medien konsumieren, sich die Mühe zu machen und zu unterscheiden, was ist da anständig recherchiert und zusammengetragen. Und dann würde ich immer sagen, wir machen viele Fehler und Journalisten haben viele Macken. Ich würde auch das Wort Wahrheit irgendwie tunlichst vermeiden. An den besten Tagen kriegen wir eine vorläufig und die vielleicht am besten verfügbare Version der Wahrheit zusammen. Es ist häufig schon schwer genug, irgendwie die Tatsachen zusammenzukriegen. Ja. Aber Sie haben es in aller Regel, so würde ich dann doch behaupten, bei vielen großen Medien mit Menschen zu tun, die sich darum bemühen, ihren Job anständig zu machen. Und dann irren Sie und Sie machen Fehler, ohne Frage. Aber ich glaube, Sie versuchen es nach hohen handwerklichen Maßstäben. Und das müssen wir auch weiter tun.
Mhm. Herr Maskloh, Sie haben gerade gesagt, man muss nicht großartig erklären, dass Obama kein Moslem ist. Tatsächlich ist das eine Nachricht gewesen, an die viele Amerikaner geglaubt haben. Und wenn ich mir manchmal die Kommentarspalten anschaue, während wir Debatten führen darüber, sollten wir eine Meinung äußern oder wollen wir lieber, dass die Zuschauer das selbst entscheiden? Das finde ich immer sehr ehrenwert, wenn ich mir die Kommentarspalten so anschaue, denke ich manchmal, oh ja, wir müssen ganz, ganz viel erklären. Frau Himmelreich, Sie haben den Deutschen Reporterpreis gewonnen für eine Sozialreportage.
Und war nominiert, habe leider nicht gewonnen.
Sie waren nominiert und haben eine leider ganz tolle Reportage geschrieben und haben es sich auch zur Aufgabe gemacht, soziale Themen mit zur Weiß zu nehmen. Es gibt immer wieder diese Kritik, dass die Journalisten zum Establishment gehören, dass sie sich über vermeintlich mit elitären Themen befassen. Wie sehen Sie das? Entfernen wir uns vielleicht auch ein Stückchen von den Nutzern?
Also erstmal zu dem, was Sie einleitend gesagt haben. Ich glaube auch da bei diesen Kommentaren, die darf man nicht überbewerten. Also es gibt Untersuchungen, die zeigen, überhaupt nur 7% aller Nutzer sozialer Netzwerke kommentieren Nachrichten. Das heißt, auch da sprechen wir wieder von einer kleinen Minderheit, die überhaupt, wer von Ihnen hier kommentiert unter Nachrichten großer Medien oder kleiner Medien, was Ihre Meinung ist, das macht vermutlich kaum einer von Ihnen. Und ich mache das, ich habe es noch nie gemacht.
Lesen Sie sie?
Naja, ich lese sie bei uns auf der Seite natürlich. Mhm. Also nicht jetzt bei jedem, also das kann ich ja gar nicht, aber ich kriege schon, wenn jetzt ein Beitrag bei uns viel diskutiert wird oder so, kriege ich das schon mit. Aber 90% kommentieren nie unter Nachrichten. Und dann haben wir noch 3%, die ab und zu. Also bei wem reden wir da erstmal? Und entfernen wir uns davon? Ich meine, ich würde sagen, das Problem nicht der Journalismus, sondern unser Bildungssystem, weil unser Bildungssystem selektiv ist und einfach nur bestimmte, es ist nicht repräsentativ, ist, wer am Ende an der Uni landet. Und wer am Ende in der Uni landet und dann an Journalistenschulen landet und wiederum dann bei den großen Medien, das ist nicht repräsentativ. Was wir dagegen tun können, und das also tun wir bei Weiß auf jeden Fall, ist Leute von früh fördern, also wirklich anfangen, okay, wenn Praktikanten zu uns kommen und wir sehen, die haben Talent, und dann ist es uns egal, mir ist egal, ob meine Mitarbeiter Abitur haben, mir ist egal, ob die ein abgeschlossenes Studium haben, solange ich das Gefühl habe, die sind gute Journalisten, die für was brennen. Und wir kriegen das auf jeden Fall gut hin, dass wir haben einen über dem Bevölkerungsschnitt liegenden Migrationsanteil bei Weiß. Wir haben ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis. Und ich habe mehrere Leute in meinem Team, die keine Akademikerkinder sind. Also da ist dieses Kind des kurdischen Imbissbesitzers dabei, wie eine Redakteurin, die in einer Hartz-IV-Familie aufgewachsen ist. Also ich gebe mir da Mühe, einen repräsentativen Durchschnitt zu finden. Beziehungsweise aber am Ende, also am Anfang geht es natürlich zuerst nach der Qualität. Aber ich habe ein Interesse, interessante Personen zu finden in meinem Team. Mhm. Aber eigentlich sollte das jeder Mensch, der oder jeder Journalist, der Leute einstellt, sollte das Ziel haben, einfach um das möglichst super gute Produkt am Ende zu schaffen, möglichst interessante Personen in seinem Team zu haben.
Ja. Übrigens, bei dieser Analyse über die häufigsten Facebook-Posts war es tatsächlich ein Weiß-Artikel, der auf Platz 1 war, vor der Fake News. Wir sind vorhin, wir haben es nur angestrichen, Thema Assad, glühender Assad-Anhänger. Was haben Sie bei Ihren Dokumentationen auch vielleicht in England über die Armut, über Propaganda gelernt?
Ja, nun gut, es sind natürlich zwei verschiedene Beispiele. Und gerade in Syrien war es einfach die Art und Weise, wie man selbst als Journalist vor Ort arbeitet, natürlich viel schwieriger, viel, viel herausfordernder. Interessanterweise war es noch viel schwieriger, gerade auf der Seite auf der Regierungsseite zu arbeiten, weil dort einfach auch die, oder sagen wir, ich hatte dann Schwierigkeiten dort, es geht im ersten um einen Krieg der Medien, der Bilder, und man, glaube ich, gerade im Fall Syrien gab es so unendlich viele Falschmeldungen. Es gab Sachen, die man nicht verifizieren konnte, und da ich mich gerade auf der Assad-Seite nicht als Journalist ausgeben konnte, weil ich inkognito unterwegs war, war das fast unmöglich, richtig professionell zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Dilemma für uns, was die Nahostberichterstattung jetzt gerade angeht. Nämlich insofern gibt es auch nicht mehr diese Stimmen, sondern immer nur das Gleiche, was auch zur Radikalisierung führt. Das Einzige, was gerade aus Syrien kommt an Bildern, sind meistens bärtige Männer, die irgendwelchen anderen Menschen die Köpfe ausschlagen. Und dass man da es nicht schafft, eine gewisse Gegendarstellung, ein Counter-Narrative herzustellen, das ist eine große Gefahr, weil wir auch als Medien eine Verantwortung haben, da irgendwo ausgleichend einzuwirken, dass wir sagen, wir als Künstler, als Medienmacher, um ein gesellschaftliches Bild zu kreieren, um diese Spaltung, die gerade immer gravierender wird, eine gesellschaftliche Spaltung, nicht nur in der Thematik, was kommt aus einem bestimmten Teil der Welt, die eine bestimmte Religion hat, sondern auch eine soziale Spaltung, um sozusagen die Thematik meines letzten Filmes, wo ich sozusagen versucht habe zu gucken, wer steckt hinter denen, die Brexit gewählt haben, die sich geschüttelt fühlen, oder besser gesagt, die sich nicht Teil eines Systems mehr fühlen. Wie ist die emotionale Dynamik, der Strudel, der sozusagen, die sagen dort immer, man ist ein Paycheck entfernt vor der Obdachlosigkeit. Was bedeutet es, wenn man als Familienvater von 8 Kindern, wo die Familienstruktur noch intakt war, plötzlich, weil es keinen Mieterschutz gibt, auf die Straße gesetzt wird und da es keine Sozialwohnungen gibt, in ein Bed and Breakfast gesteckt wird, wo man von Woche zu Woche erfährt, man ist eine weitere Woche irgendwie dort. Das dort ist natürlich dann zu einem multifaktorellen Konstrukt kommt, dass die Leute depressiv werden, dass sie sich nicht Teil des Systems mehr fühlen. Und genau zu dieser Radikalisierung, oder dass man einfach empfänglicher wird für einfache Antworten, das haben wir jetzt mittlerweile in den letzten paar Monaten auch beobachten können in England und in den Staaten. Und ich als Journalist habe versucht, halt da einfach mal ein bisschen den Puls zu fühlen und emotional die Leute irgendwie abzufangen, und habe eins festgestellt, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite, wenn man das Glück hat, den Zugang zu bekommen, auch wenn es eine große Medienskepsis gab, wenn man anfängt zuzuhören, dann wird auch geredet.
Mhm. Sehr beeindruckende Filme auch. Frau Frank, nun wird auch diskutiert, ob sich auch der Staat einmischen sollte. Es wird nicht nur diskutiert, es gibt den NetzDG-Vorschlag. Was sagen Sie zu diesem Vorschlag der Bundesregierung?
Also ich glaube, man muss sagen, dass die Zielsetzung des Ganzen, nämlich dafür Sorge zu tragen, dass wir in der Gesellschaft eine andere Art von Kommunikationskultur haben, dass wir mehr zuhören, dass wir weniger aggressiv miteinander umgehen. Ich glaube, den teilen wir alle. Und die Sorgen, und Sie sprachen das an, dass es sozusagen Nachrichten geben kann, die gefährlich auch sein können. Die Sorge, glaube ich, teilen auch viele von uns hier. Ich glaube nicht, dass sozusagen der Entwurf des NetzDG in all seinen Facetten tatsächlich dazu führen wird, dieses gesetzgeberische Ziel zu erreichen. Ich glaube vielmehr, dass wir Situationen erleben werden, dass Plattformanbieter aufgrund des Mechanismus, viele von Ihnen werden vielleicht gar nicht so im Detail den Mechanismus kennen, was vorgeschlagen wird, ist, dass Anbieter, wenn sie notifiziert sind, innerhalb von 7 Tagen maximal bei offensichtlichen Inhalten schon innerhalb von 24 Stunden Inhalte zu löschen haben oder sonst riskieren, dass sie sehr hohe Bußgelder bis zu 50 Millionen Euro riskieren. Und das wird dazu führen, dass viele Plattformen, es betrifft nicht nur die 3 großen, über die wir jetzt hier immer reden, sondern es betrifft sehr viele Social-Media-Plattformen, die in Deutschland auch ansässig sind und nicht nur die 3 großen Amerikaner, auf die wir immer gucken, davon betroffen sind. Und da wird man im Zweifel sagen, im Zweifel lösche ich. Und das, glaube ich, wird ganz nachhaltig was mit unserer Kommunikationskultur, mit der Tatsache, wie wir Meinung wahrnehmen können, auch im Internet, verändern. Und das macht mir Sorge. Das macht mir Sorge für uns als Gesellschaft. Das betrifft gar nicht so sehr unser Unternehmen. Ich glaube, dass die Unternehmen im Einzelnen damit umgehen werden, im Zweifel. Aber für die Gesellschaft ist das kein gutes Signal. Und deshalb kritisieren wir das NetzDG sehr. Wie gesagt, gar nicht so sehr die Zielsetzung, sondern die Ausführung. Es wird dazu führen, dass im Zweifel der Großteil der Grauinhalte, und das sind die Mehrheit der Inhalte, die wir haben, es ist sehr selten so, dass wir sagen können, das ist eindeutig rechtswidrig oder es ist eindeutig rechtmäßig, sondern die Menge der Inhalte sind grau. Und das Grau wird es nicht mehr geben. Und viele der Sachen, über die wir uns unterhalten haben, das Böhmermann-Gedicht oder die Höcke-Rede, das sind Sachen, wo wir fürchten, dass es in Zukunft nicht mehr sozusagen diskutiert werden kann, weil die Inhalte sind nicht mehr da. Und das macht mir schon Sorge.
Herr Maskolo, braucht es ein solches Gesetz oder müsste man eigentlich nur die bestehenden anwenden?
Also ich glaube, es ist ein gut gemeintes und trotzdem schlechtes Gesetz. Meine Fantasie reicht auch nicht, dass das, was häufig behauptet wird, ich glaube, von manchen auch befürchtet wird, dass es in dieser Legislaturperiode noch in aller Geschwindigkeit verabschiedet würde. Das sehe ich nicht. Und komme zurück zu Ihrem Gedanken, den halte ich für grundrichtig. Und insofern habe ich auch eine gewisse Milde mit dem Justizminister, auch wenn ich, kann nur wiederholen, ich es für ein schlechtes Gesetz halte. Weil ich glaube, dass er überzeugt gewesen ist, dass nur wenn man einen großen Hebel ansetzt, man diese Diskussion auch mit den Betreibern in eine Richtung bringen kann, wo sie hingehört. Ich sehe sie sehr viel eher als ethische und politische Fragen, als dass ich glaube, dass es abschließende gesetzliche Regelungen dafür geben kann. Ich würde aber gerne noch einen Gedanken loswerden zu unserer Rolle, also der Journalisten. Wir reden ja jetzt irgendwie fast eine Stunde darüber. Ich freue mich ja, dass ich glaube, dass wir in Zeiten leben, in der Menschen sehen, dass Zugang zu verlässlicher Information nicht weniger wichtig ist als Zugang zu guter Bildung oder zu einem Arzt oder zu sauberem Wasser. Weil irgendwie ohne verlässliche Informationen wir alle im Grunde die wesentlichen Entscheidungen, was wollen wir wählen, was beunruhigt uns, was können wir ignorieren, was nicht, können wir all diese Entscheidungen irgendwie nicht treffen. So, das heißt, Zugang zu verlässlicher Information, woran wir uns alle gewöhnt haben, ist ohne Frage ein Stück unter Druck. In Gefahr ginge mir ein bisschen weit. Und ich glaube, die Rolle irgendwie von uns, den Journalisten, kann in all dem nur sein, dass wir, und ich glaube, das ist traditionell unsere Rolle gewesen, sagen, wir bemühen uns bei allen Macken und Fehlern, die wir haben, genau diese verlässliche Information anzubieten. Und ich würde gern heute Abend hier sitzen und sagen, das machen wir ja und wir machen keine Fehler und wir bemühen uns irgendwie ausreichend darum. Aber unglücklicherweise weiß ich irgendwie aus meiner eigenen ungefähr 30-jährigen Karriere, dass das irgendwie gar nicht stimmt. Und über all das und über die Fehler, die in diesem Bereich gemacht werden, kann ich irgendwie deshalb so gut reden, weil ich sie alle irgendwie mindestens schon einmal oder zweimal irgendwie selbst gemacht habe. Wir machen als Journalisten mehr Fehler und erlauben uns mehr Fehler gegenüber unserem Publikum, als wir es tun dürfen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir heute Abend darüber reden, was sich eigentlich ändern muss, ein Teil der Fragen sich auch an uns, die Journalisten, richtet. Also wenn wir sagen, glaubt uns, vertraut uns bei allen Macken und Fehlern, die wir haben, dann gehört dazu für mich ganz sicher, dass wir uns dieser irrsinnigen Geschwindigkeitsspirale, die es da mittlerweile gibt, dass wir uns ihr entziehen müssen. Inzwischen ist es ja sogar schon so, dass Falschmeldungen in die Welt kommen, ob jetzt eigentlich die NPD verboten ist oder nicht, weil da Leute im Gerichtssaal sitzen, die irgendwie nicht mal mehr abwarten, bis irgendwie der Vorsitzende des Verfassungsgerichtes den ersten Satz zu Ende gesprochen hat. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Es kann auch nicht sein, so schön das ist, dass der Zugang durch das Internet zu schneller und automatischer Instant-Information dazu führt, dass wir Kolleginnen und Kollegen dazu zwingen, über Dinge zu schreiben, die sie selber überhaupt noch nicht verstanden haben, die sie überhaupt noch nicht beurteilen können. Journalismus, wenn er sich von dem unterscheiden soll, was da draußen unterwegs ist, muss ein Ort der Mäßigung sein, des zweiten Gedankens, an vielen Stellen eher der Zurückhaltung als des Zuspitzens. Das, glaube ich, muss in all dem unsere Rolle sein. Nur ein Journalismus, der nach solchen hohen und höchsten Standards strebt und seine eigenen Fehler korrigiert. Und auch das tun wir übrigens, obwohl es dazu eine Verpflichtung gibt, bis heute auf eine hartnäckige Art und Weise nicht. Wir tun eher so, als sei der Fehler nicht passiert. Hier und da gibt es inzwischen mal eine Korrekturspalte. Aber alles in allem, muss man leider sagen, gilt zu oft irgendwie noch der Grundsatz, gucken wir mal, ob es irgendwie keiner merkt. Das, glaube ich, ist etwas, was wir uns gegenüber unserem Publikum irgendwie nicht mehr erlauben können und auch nicht erlauben
zumal
sollten.
Es die Gegenseite
wenn
auch
wir
nutzt,
um
ne?
dieses Vertrauen werben und ich werbe darum, dann kann das irgendwie nur dann gelingen, wenn die Menschen davon überzeugt sind, dass wir uns der großen Verantwortung, die mit unserem Beruf irgendwie einhergeht, bewusst sind und ihrer auch gewachsen sind.
War bereits ein wunderbares Schlusswort und ich möchte gerne auch allen anderen die Möglichkeit geben, die Veranstaltung heute heißt Fakten, Fake und Propaganda, müssen Journalisten mal eben die Welt retten. Wie können wir denn die Welt retten in der heutigen Zeit? Frau Himmelreich.
Die Welt retten?
Oder was ist Ihr Beitrag als Journalistin?
Das ist für mich ein bisschen zu viel des Anspruchs. Ich glaube, dass Herr Maskröder natürlich, also er hat natürlich recht, wir haben eine Verantwortung, wir müssen die ernst nehmen. Aber es gibt nun mal auch bei Online-Medien und da ist keiner ausgenommen von Spiegel Online über süddeutsche.de, über Stern.de. Es gibt eine ökonomische Realität, die heißt, wenn du überleben willst und einen gewissen Grundtraffic haben willst, musst du so und so viele Posts am Tag absetzen über Social Media, musst du so und so oft die Seite wechseln. Daraus werden wir nicht kommen. Also was ich aber glaube, ist, dass die Marken, die diese Standards nicht einhalten, dass es da quasi eine natürliche Marktbereinigung geben wird, weil die Medien, die das nicht machen und zu viel, also bei Medien wie Spiegel Online oder Stern.de, da hauen die Redakteure teilweise ein Redakteur am Tag 15 bis 20 Artikel raus. Das ist natürlich Nachrichtenagentur und der Einstiegssatz wird geändert. Trotzdem, man hat ja gar keine, also die Leute haben ja gar keine Möglichkeit, das zu überprüfen. Ich glaube, da wird es eine Marktbereinigung geben. Es wird Marken geben und dazu gehört in Deutschland sicher die Süddeutsche Zeitung oder der Spiegel und die Zeit, die sich trotz Traffic-Drucks diese Verantwortung ernst nehmen und den Anspruch haben, ihre Marke nicht durch das Online-Portal kaputt machen zu lassen. Und Focus Online geht aus meiner Sicht einen anderen Weg. Die sagen, nö, wir melken die Kuh, solange was dran ist, um Klicks zu maximieren. Ich glaube, dass das am Ende dazu führen wird, dass die Marke kaputt ist. Ich sage, also so wie ich meine Marke haben will, ist es natürlich so, dass ich diese Marke überlebensfähig haben will. Und das heißt, ich kann es mir mit meinen Lesern nicht verscheißen. Und das heißt, ich muss glaubwürdig sein, weil natürlich prüfen die das nach. Und natürlich, sobald wir da Fehler haben, sehen wir das in den Kommentarspalten. Und deswegen Ja, also ich glaube, da wird es eine natürliche Entwicklung geben. Und gerade bei Trump sieht man ja, wie die New York Times davon profitiert, von Trump, wie es ein Bedürfnis danach gibt. Und ich glaube, man kann darauf vertrauen, dass man sich da nicht verrückt machen lassen muss durch diese Entwicklung, sondern vertrauen, wenn man eine starke journalistische Marke haben will, sich da die Zeit zu nehmen, die man braucht. Und halt Journalismus ernst nehmen, deswegen werden wir nicht die Welt retten und deswegen bleiben wir trotzdem Menschen und werden Fehler machen. Aber ich bin überhaupt nicht pessimistisch, dass es auch in Zukunft trotz Klick- und Traffic-Drucks hochwertigen Journalismus geben wird.
Mhm. Herr Mette-Siefen, was ist Ihr Beitrag zur Weltrettung?
Zur Weltrettung? Das ist wirklich ein ehrbares Ziel, aber ich glaube, gerade meine Erfahrung, die ich jetzt in den letzten paar Monaten in den Staaten gemacht habe, zu sehen, auch wie solche neuen Plattformen bei uns im Journalismus hat Weiß, glaube ich, einen ordentlichen Ruck durch die Institutionen gemacht, um wach zu rütteln. Viele versuchen, Weiß zu kopieren. In Hollywood ist das ähnlich angekommen mit Netflix. Die neuen Arten, die sehr innovative Art des Storytellings, der Geschichte nah am Menschen, des Dokumentativen, etwas, was wo momentan immens viel Geld reingesteckt wird, weil man merkt, da ist ein großer Appetit. Es gibt auch des kurzen Dokumentarfilms, ich spreche natürlich jetzt gerade aus meiner Branche, er hat einen immens großen Aufwind erfahren, einfach deswegen, weil es eben nicht ein Mangel an Informationen, sondern im Gegenteil eine Übersättigung gibt, man eine immens skeptische Leser- und Zuschauerschaft hat, die da irgendwo versucht, sagen wir mal, einen anderen Bezug zu dem zu finden, was die Welt gerade so irgendwie verändert und wie kompliziert es geworden ist. Insofern finde ich das auch eine spannende Zeit, eine große Herausforderung, neue Formen des Erzählens zu finden. Und ich teile sehr viele der beunruhigenden Gedanken und wie man draufblicken kann. Aber ich glaube, als Journalist hat man gerade eine spannende Zeit für uns.
Absolut. Herr Maskulow, Sie haben bereits ein wunderbares Schlusswort gesprochen. Was mir häufig auffällt, wenn wir Fehler zugeben, und das finde ich auch total wichtig, dann nutzen das natürlich entsprechende Seiten und posten das und guck mal hier, die machen alles falsch und sagen es auch noch. Wie können wir denn in der heutigen Zeit genau damit umgehen, das als Stärke zu verwandeln, in eine Stärke zu verwandeln?
Ich glaube, dass da eine gewisse Normalisierung eintritt. Also man kann sich das in den USA anschauen, wo das Korrigieren von Fehlern oder der Einsatz von Ombudsleuten irgendwie völlig selbstverständlich ist und es gibt da keine Backmesserei. Ich glaube, dass wir in der Beziehung von den handwerklichen Standards und von der Integrität der amerikanischen Kolleginnen und Kollegen viel lernen können. Mhm. Zur Rettung der Welt hätte ich auch gar nichts beizutragen, weil ich bis heute Abend und zu Ihrer Frage auch gar nicht wusste, dass sie droht unterzugehen.
Wie gehen wir mit den neuen Herausforderungen um, sagen wir es so, was ist Ihr Beitrag?
Ich bin da auch gar nicht pessimistisch, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass gerade digitale Medien, und das zeigen ja zahlreiche Studien, Leute eher dazu animieren, verschiedene Quellen wahrzunehmen, was gut ist für den Journalismus, was aber gut ist auch für die Menschen selbst, um sich umfassend zu informieren. Ich glaube, bei den Wahlen, wir haben es vorhin angesprochen, sowohl Brexit als auch in den USA zeigen Studien wiederum, dass die Leute, die digital unterwegs sind, eher diejenigen sind, die nicht Trump gewählt haben und die gegen Brexit gestimmt haben. Das heißt sozusagen, dieser Pessimismus Richtung Social Media und Online kann ich gar nicht teilen, sondern ich glaube, wir haben eine große Chance, mehr Diversität zu haben. Und das Zweite nochmal zu Ihrer Eingangsfrage auch kommen, was ist eigentlich sozusagen mit der Medienkompetenz? Ein sehr überholtes Wort sehr häufig, aber ich glaube, wenn wir es runterbrechen und sagen, es gehört zu den Kulturtechniken, die wir heute haben und beherrschen müssen. Wir müssen verstehen, wir müssen lesen können, wir müssen schreiben können, wir müssen rechnen können, wir müssen auch verstehen, wie wir mit digitalen Medien umgehen und das muss sehr viel mehr und sehr viel natürlicher in unsere Gesellschaft eingehen. Dann, glaube ich, können wir auch besser mit Phänomenen wie Fake News umgehen. Wir haben sehr viel mehr Zivilcourage und können einstehen für die Werte, für die wir dastehen wollen. Das scheint mir sehr wichtig zu sein und natürlich auch eine Aufgabe von Journalisten, aber genauso auch eine Aufgabe der Zivilgesellschaft. Es ist nicht Gott gegeben, dass wir hier in Demokratie leben. Und wir haben jetzt gerade mit Nicht-Egal eine Kampagne, die wir unterstützen, Schulworkshops gemacht in 40 Schulen in allen Bundesländern in der Bundesrepublik. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben wirklich sehr spannende Geschichten von den Schülern gehört, was für Werte für sie entscheidend sind, worüber sie nachdenken. Das hat mir viel Mut gegeben, dass wir viel Aktivität auch da sehen. Insofern, ich bin gar nicht pessimistisch, ich bin sehr optimistisch und glaube, die Diskussion bietet auch viel Anlass dazu.
Wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ich würde jetzt gerne das Panel öffnen für Fragen aus dem Publikum. Haben wir denn ein Handmikro? Vielen Dank. Es wäre ganz lieb, wenn Sie sich kurz vorstellen könnten. Wer hat denn eine Frage?
Hallo hier ganz unten, Carsten Behrendt. Ich arbeite fürs ZDF. Wir haben als Journalisten Standards für die Verifizierung von Nachrichten, also das klassische Zwei-Quellen-Prinzip. Was wäre denn der Standard für eine Falsifizierung, wo bewusst halt die Quellen, die wir als glaubwürdig ansehen, in Misskredit gezogen werden, angezweifelt werden? Wann ist der Punkt, wo ich sagen kann, hier ist eine Nachricht wirklich glaubhaft falsch und bewusst gefälscht?
Ich glaube, darauf gibt es nicht eine Antwort, aber um vielleicht mal irgendwie zum Beginn dieses Gespräches zurückzukommen, ich würde mich schon freuen, dass jemand noch mal schaut, ob es den entsprechenden CDU-Ortsverein eigentlich gibt. Oder bevor Meldungen des Mississippi Herald oder von wem auch immer verbreitet werden, dass man irgendwie einmal schaut, gibt es die Zeitung eigentlich? Kann das irgendwie eigentlich sein? Ist das glaubwürdig oder nicht? Also wenn Sie mich fragen, gibt es eine Formel, festzustellen, etwas stimmt oder etwas stimmt nicht. Das gibt es nicht. Es gibt allerdings, wie ich glaube, einen Zusammenhang. Es gibt einen Zusammenhang zwischen besinnungsloser Geschwindigkeit und der Frage, ob man Fehler macht oder nicht. Das ist übrigens auch keine ganz neue Erkenntnis, sondern Generationen von Journalisten haben das irgendwie vor uns lernen müssen, übrigens mit der Erfindung von praktisch jedem Live-Medium. Es gibt die wunderbare Geschichte von stundenlangen falscher Berichterstattung nach dem Überfall auf Pearl Harbor, weil Hörfunkjournalisten keine Informationen bekamen und davon überzeugt waren, dass es eigentlich nur die Nazis gewesen sein könnten. Und so wurde es auch berichtet. Und dann kamen auch noch Augenzeugenberichte dazu, die gesagt haben, ich habe auf jeden Fall ein Hakenkreuz auf der Heckflosse gesehen. Es müssen die Nazis gewesen sein. Und es war die Möglichkeit, live zu senden, die Abwesenheit von verlässlichen Informationen und der vermeintliche Druck, in diesem Fall sofort zu berichten. Und deswegen bleibt aus meiner Sicht in diesen Zeiten irgendwie wichtiger denn je. Das ist irgendwie großartig, eine Geschichte als Erster zu haben. Es ist sogar die zweitwichtigste Regel in unserem Beruf. Aber die wichtigste ist immer noch, dass die Geschichte stimmt. Und die wichtigste ist nicht, dass es einen großen Marktdruck gibt, dass was geklickt werden muss, dass was immer. Das sind für mich alles keine hinreichenden Argumente, weil ich glaube, dass unsere Glaubwürdigkeit steht und fällt mit der Frage, ist es anständig überprüft, stimmt es, dann kann man es berichten. Glückwunsch, wenn es einem als Erster gelingt. Aber es gibt keinen Umgehungstatbestand, der sagt, ich musste jetzt, aber der Druck ist irgendwie so groß gewesen. Das finde ich alles keine hinreichenden Entschuldigungen dafür.
Sagen Sie kurz, wer Sie sind. Ja, Nico Herting, ich bin Anwalt. Und Juristen und Journalisten haben ja eins gemeinsam, nämlich, dass wir beigebracht bekommen, zwischen Fakten und Wertungen zu unterscheiden. Und da anknüpfend an Ihre Beobachtung zur Geschwindigkeit, Herr Mascolo, gibt es da nicht noch ein zweites Problem im Journalismus, dass es einen zu starken Drang gibt, ich sag mal, Haltung zu zeigen, Meinungen zu vertreten, Standpunkte und oft nicht wirklich die Bereitschaft, sich in die Mühsal der Faktenarbeit hereinzubegeben. Ich würde meinen, dass je weniger man Fakten wertschätzt, desto schneller ist man auch dabei, dass die Grenzen verschwinden zwischen dem, was Real News ist und was Fake News ist. Oder von einem anderen Standpunkt aus gesagt, etwas zugespitzt, gibt es nicht eigentlich Tendenzen zu dem, was Sie bei Fox News beobachtet haben, auch bei uns, aber tendenziell eher auf der anderen Seite des politischen Spektrums.
Also da ich mal ein paar Jahre in Amerika gelebt habe, kann ich nur sagen, ich sehe hier überhaupt nichts, was auch nur annähernd mit Fox News zu vergleichen wäre. Und wenn Sie das bestreiten, würde ich Ihnen vorschlagen, dass Sie nachher noch mal eine Stunde ins Netz gehen und sich das. Also Fox News ist schon eine eigene Kategorie. Ich habe nichts gegen eine starke Haltung oder eine starke Meinung im Journalismus. Ich glaube allerdings auch, dass eine stärkere Trennung zwischen dem, was wir wissen und was wir berichten und dem, was unsere persönliche Position dazu ist, richtig ist. Ich bin ein Anhänger davon, dass man Meinung und Fakten wieder stärker voneinander trennt, als wir das heute häufig erleben. Und ich habe auch nichts gegen eine Haltung. Kein Mensch und auch kein Journalist kommt irgendwie ohne eine Haltung aus. Ich habe aber auch den Eindruck, dass dieses Wort heute manchmal inflationär gebraucht wird und es manchmal tatsächlich auch so, na gut, das ist, damit lasse ich es, aber
ich sehe das nicht so dramatisch, weil es ja nicht, es ist ja kein Widerspruch, eine Einordnung zu machen und eine Kommentierung und dass die Fakten stimmen. Also der Anspruch an Journalismus ist ja, wenn ich einen Kommentar schreibe, der eine Meinung beinhaltet, dann sollten die Fakten trotzdem stimmen. Also die sind ja nicht, meinungsgeprägte Beiträge sind ja nicht faktenfrei. Also ich sehe es zumindest, Sie schütteln jetzt den Kopf, aber es ist zumindest nicht mein Eindruck, wenn ich gut gemachte Meinungsbeiträge lese. Ich sehe gerade, also unsere Zielgruppe ist 18 bis 34 und ich glaube, dass gerade in dieser Zielgruppe es unglaublich wichtig ist, sogar eine Einordnung zu liefern, weil eben der Großteil der jungen Medienkonsumenten kein Abonnement haben. Die lesen nicht jeden Tag die Süddeutsche von vorne bis hinten durch. Die klicken sich durchs Netz, konsumieren über ein Facebook-Feed, kriegen dann vielleicht was in irgendeiner WhatsApp-Gruppe zugeschickt. Guck mal, les mal. Und gerade für diese Medienkonsumenten ist es wichtig, einordnende Stücke zu haben, die das dann bündeln. Die pure Nachricht ist für die junge Zielgruppe nicht interessant. Aber wie gesagt, also nur weil ein Stück eine Einordnung hat, also man sieht es zum Beispiel an den Abonnements, an den Studentenabos der Zeit. Ein Medium, das extrem gewachsen ist in den letzten Jahren in der jüngeren Zielgruppe. Die Stücke haben oft eine Haltung, auch die politischen Stücke. Und ich glaube, da gibt es ein ganz großes Bedürfnis, eben wenn man jeden Tag durch den Newsfeed oder die Online-Seiten klickt, wenn man sich hinsetzt und wirklich das Bedürfnis hat, jetzt, okay, aber wie ist es denn jetzt wirklich, dann durchaus auch ein einordnendes Stück zu haben.
Gibt es noch weitere Fragen? Da.
Jörg Wagner, Radio 1 Medienmagazin. Ich habe eine These, dass die Lüge so ist, ungefähr wie Bakterien und Viren bei einer Krankheit. Die wird es immer geben, sie gab es schon immer und sie jetzt auszugrenzen, so wie so in so einer Mikrochip-Fabrik, dass es alles nur noch Reinsträume gibt, wird es nicht geben. Ich denke, dass es darauf ankommt, vergleiche ich auch wieder mit einer Krankheit, dass man das Immunsystem stabilisieren muss gegenüber Lügen und Fake News. Das heißt, dass man also nicht so sehr im Journalismus verbreiten sollte, wie der Spiegel es macht oder wie auch die Bild-Zeitung es macht, dass wir hier die Wahrheit schreiben, sondern dass wir Fakten aufschreiben, die den Stand nach sorgfältigster Recherche eigentlich nur abbilden, der zur Stunde der Drucklegung oder der Veröffentlichung preisgibt. Und wenn wir es ein bisschen runterdimmen könnten im Journalismus, uns als Wahrheitsverkünder aufzuspielen, wäre, glaube ich, auch bei denen, die uns lesen und hören und sehen, vielleicht auch so ein gewisses Misstrauen da. Ich habe immer mal so wieder alle 3-4 Wochen mal den Satz bei mir in der Sendung, misstraut auch dem, was ich sende. Also seid einfach ein bisschen kritischer zu dem, was ich mache. Ich mache auch permanent, ich merke das ja, wenn ich einen Podcast schneide, was alles da auch manchmal so durchgeht, auch an Versprechern, die man einfach nicht gehört hat zur Live-Sendung. Also das ist der erste Hinweis, den ich geben wollen würde, mehr Misstrauen predigen, als zu verkünden, dass man die Wahrheit schreibt oder dass es Mut braucht, die Wahrheit aufzuschreiben. Das ist so ein bisschen Selbstmarketing, was sich gut verkauft, aber uns nichts nützt, glaube ich. Und dass wenn man, ich will gar nicht bis in die Antike zurückgehen, das trojanische Pferd war die größte Kriegslist und Lüge wahrscheinlich zu dieser damaligen Zeit, aber ständig damit zu rechnen, dass hier Lügen und Halbwahrheiten sich verbreiten. Ganze Religionen leben ja davon. Ich meine, ich will jetzt nicht das Fass aufmachen mit Jesus und so.
Haben Sie noch eine Frage?
Ja, die Frage ist, Entschuldigung, ich, Ich kenne das Problem, ja. Die Frage ist, wie wir es schaffen, dieses Immunsystem von unseren Nutzern zu stabilisieren. Ob Sie mir da folgen können, dass man das macht, indem man sagt, misstraut uns?
Danke. Ich glaube, die misstrauen uns schon. Ich glaube, das müssen wir gar nicht. Also ich meine, das zeigen ja alle, wenn wir reden über den Vertrauensverlust der Medien, der ist ja, also da, es gibt ein gesundes Misstrauen den Medien gegenüber. Es gibt eine radikale Minderheit, die überhaupt nichts mehr damit zu tun haben will. Aber der gutgläubige Leser, der alles liest und alles für absolut bare Münze hält, den gibt es nicht mehr. Und das ist auch gut so. Also wir haben den Leser nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, also ich glaube auch nicht, dass Herr Masculo den hat. Deswegen, wir müssen die nicht erziehen.
Ich würde ihn auch gar nicht wollen. Ich glaube, wir haben es mit zwei unterschiedlichen Phänomenen zu tun, in den USA wie bei uns auch. Es gibt in Teilen, würde ich sagen, richtig organisierten Angriff auf die Glaubwürdigkeit etablierter Medien. Der kommt eher von rechts, von rechten Bewegungen. Ich glaube, der verfolgt in der Tat ein richtiges Ziel, nämlich die Glaubwürdigkeit etablierter Medien zu untergraben, aber auch etablierter Politik beispielsweise zu untergraben. Das brauche ich auch, weil ich ein gegenteiliges gesellschaftliches Konzept durchsetzen will. Das sind sicher Leute, von denen ich auch glaube, dass mit denen keine Verständigung irgendwie mehr möglich ist. Das halte ich aber nicht für die Mehrheit, sondern die Mehrheit sind diejenigen, die kritischer geworden sind und sagen, wie arbeitet ihr eigentlich, korrigiert ihr eure Fehler, kann ich nur wiederholen, legt ihr eigentlich an euch die Maßstäbe an, die ihr an alle anderen irgendwie anlegt. Und die stellen lauter berechtigte Fragen an unsere Sorgfalt und an die Frage, wie wir eigentlich unseren Beruf ausüben. Und ich kann nur sagen, das sind Fragen, die halte ich für berechtigt. Und unglücklicherweise haben wir auf manche dieser Fragen, die uns gestellt werden, keine Antwort, die aus meiner Sicht gut genug wäre. So, haben wir es mit einer richtigen Krankheit zu tun? Ich glaube, es ist gut, dass wir so wie heute Abend darüber reden. Wir reden ja mittlerweile eigentlich über Fake News irgendwie ungefähr irgendwie an jeder Ecke. Es wird mir ehrlich gesagt auch schon ein bisschen zu viel. Aber wir fangen an zu verstehen, dass etwas, was es in der Vergangenheit schon lange gab, es gab die Lüge, es gab die Form irgendwie der Beeinflussung, es gab irgendwie falsche Nachrichten, es gab manchmal kommerzielles Interesse, manchmal politisches Interesse, manchmal militärisches Interesse. Und wir erleben, dass das unter radikal neuen technologischen und Kommunikationsbedingungen stattfindet. Aber das Phänomen oder die Phänomene, über die wir heute Abend reden, die sind gar nicht so wahnsinnig neu. Der Unterschied ist wahrscheinlich so wie der zwischen dem Vorderlader und dem Maschinengewehr. So, es ist so, die Taktung ist eine ganz andere. Das ist so, sind radikal andere Bedingungen, unter denen wir die Diskussion führen. Aber sie ist, wenn man sich anschaut, in all ihren Phänomenen und Ausprägungen so wahnsinnig neu nicht.
Vielleicht kann ich noch ergänzen, Sie haben natürlich recht zur Taktung und Intensität, aber ich glaube, gleichzeitig muss man sagen, wir haben die Chance, sehr viel schneller darauf hinzuweisen, dass sich eine Fake News hier befindet und wir können sozusagen, Sie als Journalisten, können sozusagen die Faktenlage klarstellen. Das ist ja ganz anders als früher, wo ich, ne, Sie beschrieben sozusagen das Desinformationsministerium der DDR, wo ich auf Gedeih und Verderben genau auf diese eine Information angewiesen war und keine Möglichkeiten hatte, sehr schnell zu gucken, was gibt's denn noch für Informationen und Quellen dazu. Also ich bin auch da wieder. Ich glaube, dass große Teile von dem, was Sie fordern, die Leser tatsächlich viel alerter sind, als wir so glauben. Und auch die Kritiken, die ja immer wieder zu hören sind, genau darauf hinweisen. Aber wir müssen auch bewusst sein und sozusagen das bewusst hinnehmen und weiter vertreiben, und fördern und befördern, dass genau das passiert.
Ja. Ja, Sabine Platz vom ZDF. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, weil ich finde, dass da zwei Aussagen getroffen wurden, die ich nicht so ganz zusammenkriege. Also ich scrolle auch so durch die Nachrichten und gucke ein bisschen Fernsehen, aber auch Internet, habe also einen sehr jugendlichen Zugang anscheinend dazu, zum Nachrichtenkonsum. Und Sie sagen aber, also ich werde natürlich auch als Journalistin, also Journalistenbashing ist ja ganz populär dieser Tage und werde auch zu Recht oder auch zu Unrecht natürlich kritisiert, wie wir alle, aber frage mich dann, ob Ihre Leser in der Tat die Meinungsmache in den Stücken wirklich wollen oder in den Artikeln, die Sie die sie veröffentlichen und kann mir das gar nicht so recht vorstellen, weil es so gar nicht mit dem zusammentrifft, was so meine Generation, also ich bin 45 und die sind alle der Meinung, dass wir Journalisten viel zu viel Meinungsmache verbreiten. Und bin erstaunt, dass die 18- bis 34-Jährigen anscheinend das ganz prima finden.
Ich weiß nicht, ich würde es jetzt nicht als Meinungsmache bezeichnen. Also es gibt ein paar Themen, da haben wir eine ganz klare Haltung als Weiß. Das ist der Schutz von Minderheiten. Wir sind pro für Ehe für alle. Wir sind gegen jegliche Form von Diskriminierung, gegen Ausländerfeindlichkeit, gegen Rassismus und Populismus. Und da gibt es überhaupt keine Debatte darüber. Wir sind auch für die Freigabe von Cannabis zum Beispiel. Das ist auch eine Sache, wo wir als Weiß eine Haltung haben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das als Meinungsmache bezeichnen würde. Wir sind aufgeschlossen, wir sind tendenziell eher, also liberal, was unsere Gesellschaftsvorstellung angeht. Wir sind nicht konservativ, wir wollen nicht unbedingt jeden Wert bewahren, sondern wir sind aufgeschlossen für Neues. Das ist jetzt unsere Grundhaltung als Weiß-Redaktion. In diesem Spektrum ist sehr viel möglich. So. Was wir machen ist, und danach gibt es ein großes Bedürfnis auch, dass wir erklären, warum wir die Haltung haben, die wir haben in unseren Stücken. Also wir sind teilweise radikal subjektiv bei Weiß, auch sehr im Sinne von der Autor taucht in den eigenen Stücken auf. Unsere Erfahrung ist, dass wir von unseren Lesern eine überdurchschnittlich hohe Glaubwürdigkeit uns zugestanden wird. Ich glaube eben auch, weil wir transparent machen, das habe ich beobachtet, das ist meine Erkenntnis dadurch, das ist meine Erfahrung und da komme ich her und deswegen komme ich zu dem Schluss. Und die Autoren sind sehr präsent und haften dann natürlich auch mit ihrem Namen für das, was sie schreiben. Für mich ist es keine Meinungsmache, sondern ich glaube nicht daran, dass es sowas gibt wie Objektivität. Jeder Journalist ist ein Mensch, hat eine Wahrnehmung, die individuell ist. Und das versuchen wir transparent zu machen.
Wer hat noch eine Frage? Ja.
Ja, Michael Mosuch, guten Abend. Ich habe noch eine Frage an Herrn Maskolo, eigentlich in erster Linie. Und zwar... oder auch die Frau Frank, Sie hatten ja davon gesprochen, dass natürlich die erste Priorität auch darin liegt, dass die Faktenlage klargestellt wird. Es gibt ja verschiedene Medien, die eben dieses, sag ich mal, auf diesen Zug aufgesprungen sind, dass sie sagen, so was wir wissen, was wir nicht wissen, dass es also schon kategorisiert wird. Und vielleicht an Herrn Maskolo die Frage, für wie seriös halten Sie eigentlich diese Vorgehensweise, dass also sozusagen auch klargestellt wird, was wir nicht wissen, zumal ja viele elektronische Medien einfach auf Klicks angewiesen sind und natürlich dadurch auch Klicks generiert werden können.
Fangen Sie ruhig an.
Also ich lese nicht jedes dieser Formate, was wir wissen, was wir nicht wissen. Ich glaube, es wird vor allem eingesetzt in sich entwickelnden Situationen, Katastrophen, Anschlägen. Und ich muss sagen, ich mag es irgendwie sehr. Und ich finde, dass es von vielen Redaktionen sehr gut gemacht wird. Ich habe neulich gesehen, dass die New York Times sich dieses Formats mittlerweile auch bedient, könnte aber nicht sagen, ob sie das eigentlich schon lange tun. Es ist mir jedenfalls zum ersten Mal irgendwie aufgefallen. Und ich mag es, weil sie versuchen, die Fragen, die sich ganz viele stellen, die versuchen sie zu beantworten. Und zu sagen, wissen wir nicht, wird berichtet, ist aber noch unklar. Sie versuchen die vielen Fragen, die in so schrecklichen Momenten sich ganz viele Menschen stellen, die versuchen sie so anständig, wie es irgend geht, zu beantworten und haben sich dafür ein richtiges neues Format überlegt und ausgedacht. Und ich finde es gut.
Dann... Ist damit, nee, Sie wollten noch was sagen?
Schuldig geblieben?
Nee, okay, gut.
Ich dachte nur, weil Sie mich ansprachen.
Ja, weil Sie das Thema von Anspruch
haben. Genau, also wir ordnen ja nicht ein, sozusagen die Suchmaschine und Google News ist eben nicht wie Sie als Journalisten, wir sind nicht dazu da, systematisch oder kategorisch einzuordnen. Aber natürlich geht es für uns darum, möglichst relevante Inhalte den Nutzern zu präsentieren. Und eine große Frage ist für uns immer, was ist Lärm in der Suche? Das heißt, was sind Spam-Inhalte, haben wir es früher genannt, aber Falschnachrichten oder manipulative Inhalte, Desinformationsinhalte sind genauso wie Spam sozusagen eine Gefahr für eine qualitätvolle Ergebnis der Suchmaschine. Und das ist der Bereich, wo wir uns verpflichtet fühlen, zu gucken, wie können wir auch über Algorithmen, über Transparenzverbesserung genau dazu beitragen, dass sie möglichst qualitätsvolle, relevante Inhalte zu den Suchanfragen präsentiert werden.
Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die tolle Talkrunde. Danke, Laura Himmelreich, Marcel Mathesiefen, Georg Maskolo und Sabine Frank. Danke, dass Sie heute hier dabei waren. Danke für Ihre Zeit. Wir haben alle ein bisschen miteinander geschwitzt, aber es gibt jetzt kühle Getränke und ein bisschen was zu essen hinten. Bleiben Sie gerne noch dabei. Vielen Dank.